Werbung.
Leute, wenn wir etwas richtig doll lieben, dann kriegt ihr das ja mit. Ihr spürt das. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute einmal wieder BookBeat vorstellen können. BookBeat ist ein digitaler Streamingdienst mit über 1 Million Hörbüchern und E-Books. Und wir, Jaco und ich, wir hören uns dadurch das gesamte Sortiment durch alle verschiedenen Genres, die es gibt. Jaco war ja jetzt in letzter Zeit viel bei Outlander unterwegs. Ich bin gerade viel in Sachbüchern unterwegs. Und da bin ich mal gespannt. Du hast uns heute nämlich schon wieder was Neues mitgebracht, richtig?
Ja, ich habe das schon auf Instagram vorgestellt, aber ich bin so doll begeistert, dass ich es in alle Richtungen spreaden möchte. Deswegen möchte ich es hier auch noch einmal vorstellen. Vor allen Dingen auch, Sam, weil ich erfahren habe, dass das Cover von dem Buch, was ich jetzt vorstelle, sogar aus dem Adel kommt.
Laba!
Die Illustratorin namens Gesine kommt aus dem Adel. Und es ist auch ein wirklich wunderschönes Cover. Und zwar zum Buch Pause von Lena Kupke. Falls ihr Lena Kupke nicht kennt, das ist eine ganz tolle Comedian. Ich finde die super witzig. Das ist so, ich weiß nicht, die hat einfach eine Art von Humor, dass ich einfach, weißt du, diesen cringy Humor, die macht was, du lachst dich kaputt, aber du versteckst dich auch hinterm Sofa, weil du es gar nicht aushältst, dabei zu sein.
Das
ist so unangenehm. Sie macht auch so Alltagshumor auf der Straße und so. Es ist wirklich richtig, richtig gut, Leute. Und Lena hat ein Buch geschrieben, was aber gar nicht wird. Das Buch ist witzig, aber es ist jetzt kein Comedy-Buch. Das Buch heißt Pause und dreht sich um Hannah. Und Hannah, auf dem Buchcover steht, zieht zu ihren Eltern, als der Notarzt kam. Mit 36, ja. Hannah hat nämlich etwas erlebt, was du auch erlebt hast in den letzten Jahren, Sam. Und sie musste das ganz, ganz alleine verarbeiten und hat eine Panikattacke in einem Meeting ganz am Anfang des Buches und wacht dann in der Notaufnahme auf. Und ja, Hannah hat ab diesem Tag mit Panikattacken zu kämpfen und zieht zu ihrer Familie. Ich will gar nicht so viel verraten über dieses Buch, aber es ist so ein tolles Buch, wirklich. Ich kann es jedem ans Herz legen und ich habe das Gefühl, ich muss für dieses Buch nicht mal eine Triggerwarnung aussprechen irgendwie, weil es ist, als würde eine Freundin dir ihre Geschichte erzählen. Weißt du, es ist ganz sensitiv erzählt, es ist ganz nahbar, es ist unfassbar witzig und tief zugleich. Also sie spricht auch ihre eigene Familie und es ist einfach super witzig, einfach wie, wenn du das hörst, Sam, wie sie ihre Mutter spricht, du denkst einfach, oh mein Gott, einfach Boomer-Mutter. Es sind richtig alltagsnahe Gespräche. Das ist nicht wie in Büchern sonst so ein bisschen schöner beschrieben, sondern es ist on point, genau die Sprache, die wir sprechen. Weißt du?
Geil.
Und die Sachen, die wir wirklich sagen würden. Das Thema Freundschaft, das Thema Familie, Kommunikation, Dinge mit sich alleine ausmachen müssen, die Gefühle, die damit kommen, das Gefühl haben, niemandem zur Last fallen zu wollen. All das wird in diesem Buch bearbeitet und ich habe das wirklich binge durchgehört, weil ich das so toll fand und ich bin richtig traurig, dass ich am Ende bin, aber ich wollte es hier noch einmal empfehlen. Pause von Lena Kupke kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen.
Das höre ich mir hundertprozentig an. Und wenn ihr euer Leben auch mit Geschichten füllen wollt, dann solltet ihr unbedingt mal BookBeat ausprobieren. Es ist so toll, einfach alles machen zu können und dabei einfach zuzuhören und ein Buch zu hören. Das ist so toll. Wir haben einen Code, der heißt Tankstelle. Damit könnt ihr BookBeat 2 Monate lang testen. Und wenn ihr sagt, ihr möchtet gerne mehr hören und länger, dann bleibt ihr gerne und dann könnt ihr eins der Abo-Modelle abschließen. Oder aber ihr sagt, hey, das war's, danke dafür, ist nicht meins, dann kündigt ihr das Ganze einfach wieder. Wir verlinken euch das Ganze wie immer in unserem Linktree in unserer Folgenbeschreibung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
Dem Podcast, in dem wir Zettelchen ziehen und da stehen unsere und eure Tremen drauf. Und über diese Tremen reden wir dann.
Tremen, ja. Genau, wir haben ganz viele verschiedene Themen, über die wir reden. Jaco, hallo, hallo, wie geht es dir?
Hallo, hallo. Mir geht es gut. Ich bin gerade irgendwie in so einem meditativen Zustand.
Ja.
Ich habe heute Morgen so ein Coaching gehabt, das war übelst heftig, also so voll intensiv und dann war ich so richtig erschöpft und dann, jetzt habe ich eben so auf dem Sofa gelegen. Kennst du das, wenn du tagsüber so müde wirst, dass du auf einmal, also ich habe das manchmal, wenn ich so ganz viel denken oder fühlen musste und dann werde ich so ganz müde und mein Körper will schlafen. Und dann bin ich eben so 5 Minuten, bevor ich dich angerufen habe, bin ich so wach geworden und jetzt sitze ich hier gerade so mit meinem Kaffee und einer Kerze und fühle mich richtig holiday-like.
Crazy. Nach deinem Coaching hast du mir ja auch eine Sprachnachricht gesendet, um quasi einen Termin zu finden für die Podcastaufnahme. Und dann habe ich Jaco gefragt, ob alles okay ist. Sie hört sich so erwachsen an, weil sich deine Stimme auch so richtig klar und so gewählt angehört hat.
Ja, krass. Weiß ich nicht. Vielleicht lag das daran. Weiß ich nicht. Vielleicht man redet ja auch in verschiedenen Lebenssituationen mit verschiedenen Menschen anders. Und es kann ja sein, ich weiß es nicht, also es ist mir jetzt bewusst noch nicht aufgefallen, dass ich vielleicht in so einem, das ist eigentlich so ein Business-Coaching, auch wenn es echt privat teilweise ist, dass ich da anders spreche und vielleicht hast du noch meine Ausdrucksweise mitbekommen in diese Sprachnachricht.
Ja, richtig crazy. Aber ja, okay, das heißt, du bist in einem richtig gemütlichen Zustand. Das sind die perfekten Voraussetzungen für die Aufnahme eines Podcasts, finde ich.
Ja. Wie geht's dir denn?
Mir geht's gut. Ich trinke gerade wirklich den allerersten Eiskaffee des Jahres. Es ist zwar noch nicht so sonderlich warm draußen und ich habe vielleicht dann noch ein bisschen die Heizung an, aber die Sonne scheint. Und ich dachte gerade eben, beziehungsweise passiert mir das relativ häufig, ich habe so eine French Press und da unten bleibt da manchmal so eine Tasse übrig oder so. Dann habe ich mir daraus jetzt gerade einen Eiskaffee gemacht und das finde ich sehr geil. Mega, weil nice. Mit Strohhalm und Eis, das ist ja gleich gefühlt Sommer.
Wir brauchen alle Sommer. Ich habe auch, wann war das? Ich glaube, heute lag ich so auf dem Bett im Schlafzimmer und bei uns ist es immer so, dass die Sonne, also unsere Wohnung kriegt nicht so viel Sonne ab, die Räume innen drin und die Sonne hat so aufs Fußende geschienen und es war so, kennst du das erste Mal im Jahr, wo du dieses tiefe innere Bedürfnis spürst, dich in die Sonne zu legen, damit du diese Sonnenwärme abkriegst?
Oh ja, total. Ich gucke doch auch gerade Love Island und da denke ich jedes Mal, oh Gott, ich würde so gern mit euch da in der Sonne liegen.
Voll, ich wäre so gern braun.
Ja, aber ich muss dazu eine Sache sagen. Durch Instagram ist erst dieses Wort Lichtschutzfaktor in mein Gehirn gekommen. Vorher habe ich mich eingecremt, ab und zu, wenn es 40 Grad im Schatten war, dann habe ich Sonnencreme benutzt. Sonst nicht. Aber durch Mr. X Skincare und ganz, ganz viele andere Menschen habe ich gelernt, dass Lichtschutzfaktor eigentlich ja täglich aufgetragen werden müsste. Und das denke ich jetzt so manchmal, wenn ich das zum Beispiel gucke, dass ich denke, boah, krass, okay, die Haut sieht ganz schön beansprucht aus.
Ja, was meinst du, wie oft unsere Haut beansprucht aussah, wenn wir eine Dreiviertelstunde in einer geschwänzter eine Dreiviertelstunde unter einer 700er Röhre Ergoline gelegen haben?
Ich weiß, aber ich habe mich danach so sexy gefühlt, ne?
Ja, ich habe mich auch sexy gefühlt. Zum Beispiel damals, als ich mit 14 Jahren mit Babyöl eingeschmiert in der Sonne lag. Ey, ich könnte mich jetzt noch dafür verprügeln. Ich will nicht wissen, wie viele Muttermale und Falten ich in dieser Zeit schon so präventiv einfach gezüchtet habe.
Ja, nichtsdestotrotz macht diese Bräune, diese zarte Bräune macht einen irgendwie immer so frisch. Und
Bräune ist ja auch nichts Schlechtes. Also ich glaube, das ist etwas, was viele Leute immer, das ist ja, okay, das, was jetzt kommt, ist meine persönliche Meinung. Das ist so eine Meinung, die hat sich irgendwie gemischt aus beiden Seiten, von wegen Sonne ist schlecht und krebserregend und Lichtschutzfaktor, aber auch die andere Seite, Sonne ist halt auch Leben und Energie und macht was mit dem Gehirn und dem Körper und Vitamin D und schlag mich tot. Bräune an sich ist ja nichts Schlechtes und Sonne an sich ist nichts Schlechtes, aber halt verantwortungsvoll. Du wirst ja auch zum Beispiel, du kannst ja auch ganz langsam im Schatten braun werden.
Ich nicht, glaube ich.
Naja gut, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt einen Sommer lang draußen der Sonne aus dem Weg gehen würdest, wärst du trotzdem im September brauner als im Mai.
Ja, vielleicht.
Aber es ist halt nicht die Art von Bräune, die man sich am Anfang wünscht. Wenn man sagt, boah, die Sonne scheint, jetzt lege ich mich erstmal schön 2 Stündchen in die Sonne, weil ich will einen Tang haben.
Ich habe ja das Gefühl, dass mein Herzschlag dann richtig runtergeht und dass ich richtig zen bin, wenn ich in der Sonne liege und diese Hitze spüre. Das ist ja wirklich.
Ich glaube auch.
dass das was eigentlich Gesundes ist. Also der menschliche Körper ist ja eigentlich dafür gemacht, Sonne abzubekommen. Ich bin keine Medizinerin, ich bin keine Biologin oder was auch immer man alles studieren mag, um sich da perfekt
auszukennen. Körperdetektivin, hast du doch gesagt.
Ich bin Körperdetektivin, ja. In diesem Fall habe ich noch nicht ausführlich ermittelt, aber es hat sich ja alles auch ein bisschen verändert. Das ist ja genauso, wie man auch sagt, manche Leute sagen ja auch, Nahrungsergänzungsmittel, das kann doch nicht gut sein, was die Leute da alle nehmen. Ja, aber unsere Omas und Opas haben das ja auch nicht gegessen. Ja, aber die Böden haben sich halt auch verändert, ne? Mhm. Und da kommt nicht mehr so viel im Brokkoli an, wie halt noch vor 50 Jahren. Und genauso ist die Sonne halt auch ein bisschen gefährlicher geworden, als sie noch vor 50, 100 oder 150 Jahren war, ne? Es ist halt so.
Also Fazit, Sonnencreme benutzen und dann ein bisschen bräunen.
Genau. Oder schön im Schatten immer mal eine Hand und einen Fuß reinhalten.
Ja.
Ja, ich habe schon Bock. Aber ich muss auch sagen, ich habe da echt dran zu knabbern. Also wir hatten ja damals dieses Schönheitsideal kulturelle Aneignung schon.
Ja.
Also das war ja echt schon krass, was für eine dunkle Bräune in Mode war. Und das habe ich nicht mehr. Dieses Schönheitsideal habe ich nicht mehr in meinem Kopf. Aber so eine leichte Bräune finde ich echt schon richtig geil. Und das fällt mir jetzt manchmal schwer. Also ich habe ja auch so Pigmentstörungen auf der Stirn, weswegen ich nicht in die Sonne gehe. Und ich war noch niemals so weiß, wie ich es jetzt bin, weil ich ja auch über den Winter manchmal zumindest alle 4 bis 6 Wochen ins Solarium gegangen bin. Mhm. Ich kenne das halt nicht. Ich bin, seit ich klein bin, immer leicht braun gewesen. Und das jetzt so zu sehen in seiner ganzen Pracht, das ist gewöhnungsbedürftig für mich.
Ja, also manchmal mache ich so Tanning Drops dann mit in meine Tagescreme.
Ja, ja. Das wäre eine Frage, die rausgeht an die Community. Kennt jemand Selbstbräuner, wo es verschiedene Nuancen gibt? Ich habe nämlich das Problem, ich habe so eine bisschen rosige Bräune, also so eine rötliche Bräune. Und die meisten Tanning Drops sind auf die Bräune so ein bisschen, habe ich das Gefühl, ausgerichtet, die viele Leute haben. Das ist so eine goldige Bräune.
Mhm.
Und ich sehe dann immer so ein bisschen Geissens aus, Jacqueline Geissens. So ein bisschen sehe ich dann aus, wenn ich diese Tanning Drops benutze.
Ah ja, ich
benutze,
verstehe. Okay.
Weil das irgendwie nicht zu meinem Typ passt. Und das finde ich immer ein bisschen schade. Dann habe ich mich immer gefragt, gibt es vielleicht so eine Firma, die da so eine Variation hat, wie man das manchmal auch beim Make-up hat?
Mhm.
Weißt du?
Mhm. Das finde ich auch interessant.
Aber wir werden die Sonne kriegen. Und dann werde ich einen Fuß reinhalten.
Sehr gut. Ich stelle dir jetzt die obligatorische Frage.
Ja.
Hast du einen Fun- oder Abfaktor, von dem du berichten möchtest?
Ich habe beides.
Ach, schön.
Zwei kleine.
Schön.
Und du?
Ich habe einen Abfaktor.
Ich möchte dir aber vorhin noch eine Sache erzählen.
Ja, gerne.
Ich musste gerade einfach so lachen, als du das mit den Datteln erzählt hast und der Walnuss und dem Pistazienmus. Immer wenn ich sowas höre, fällt mir auf, wie faul ich bin. Bin so faul. Ich habe letztens eine Podcast-Folge gehört von den Drinnies. Ganz toller Podcast auch. Und da hat Julia Becker erzählt, dass sie den besten Kartoffelbrei, den sie jemals gegessen hat, erfunden hat, herausgekocht hat.
Okay.
Und dann hat sie das erklärt. Und ich musste so lachen, weil ihr Podcast-Partner, ich weiß gerade den Namen nicht, ich bin erst
Chris Sommer
mit dem. Chris Sommer, hat darauf genau so reagiert, wie ich in meinem Kopf auch immer reagiere, wenn Leute von irgendeinem geilen Rezept erzählen. Und es hat dann aber mehr als einen Schritt. Weil sie hat dann auch so gesagt, ja, also erstmal koche ich die Kartoffeln in Gemüse oder Hühnerbrühe und dann schmelze ich Butter in der Mikrowelle oder löse die irgendwie auf und dann erwärme ich da nochmal Sahne. Und er hat die ganze Zeit gesagt, was? Noch ein Schritt? Hä, wie bitte? Und sie ist einfach so lachen. Er war so, ich check's nicht, wieso ist das nicht einfach? So. Und dann musste ich einfach so lachen, wie er darauf reagiert hat, weil das bei mir auch so ist. Sobald irgendwas mehr als ein oder zwei Schritte hat, mein Gehirn schaltet einfach ab, weil ich so faul bin.
Witzig, also so aufwendig habe ich Kartoffelpü auch nicht im Kopf, aber klingt gut, weil bei mir wird der immer nicht so geil.
Ja, sie hat gesagt, es lohnt sich. Also sie hat gesagt, das sind vielleicht jetzt mehrere Schritte, aber sie kann auf jeden Fall jetzt aus fester Überzeugung sagen, das ist der beste Kartoffelbrei, den sie jemals in ihrem ganzen Leben gegessen hat.
Ich muss mir die Folge auch nochmal anhören. Das ist ein guter Tipp.
Ich habe auch beschlossen, dass ich es jetzt mal ausprobiere, auch wenn es bestimmt 15 Schritte bis zum Kartoffelbrei war und für mich hat Kartoffelbrei nur maximal 3 Schritte. Mhm. Bin ich jetzt schon neugierig.
Und das Gleiche hattest du jetzt mit den Datteln auch, oder wie?
Ja, ich fand's einfach so übelst krass, weil das manchmal sitze ich auf dem Sofa und frag so, haben wir Schokolade? Weil manchmal haben wir so Zartbitterschokolade rumfliegen. Und wenn Kevin dann Nein sagt, dann bin ich so übelst erschüttert, weil ich weiß, boah, ich muss jetzt aufstehen, in die Küche gehen, mir Datteln holen, eine Gabel und Erdnussmus. Und dann finde ich es manchmal anstrengend, diese Datteln mit der Gabel aus der Packung zu holen und in die Erdnussbutter zu tunken. Also das ist Faulheit next level, weil Schokolade muss man nur abbrechen und die liegt schon fertig unterm Tisch. Und dann habe ich mir gerade vorgestellt, boah, wie schön das ist, dass du dir diese Mühe machst, diese Dattel aufzuschneiden, eine Erdnuss reinzumachen und dann Pistazienmus drauf zu machen. Das finde ich schön und bewundernswert.
Es hat nur 2 Minuten gedauert.
Ja, das ist es ja auch oft. Also das, was einem im Kopf abhängt, ist ja immer viel schwieriger, als es einfach zu machen.
Das stimmt.
Ja. Weitere Frage. Möchtest du mit dem Fun oder mit dem Abfaktor anfangen?
Mit dem Abfaktor möchte ich gerne anfangen. Mhm. Dann können wir positiv in die Folge starten mit deinem Fun-Faktor.
Das klingt gut.
Okay. Gut. Dann komm.
Jetzt.
Jetzt.
Der
Abfaktor.
Da waren wir synchron.
Jaco.
Ja, Sam. Fang mal an.
Ich soll anfangen.
Wir sind sehr synchron heute.
Oh Gott, Chips Cola haben wir früher mal gesagt.
Stimmt, Chips Cola. Möchtest du anfangen, möchtest du anfangen?
Ich möchte, dass du anfängst, bitte.
Okay, mein Abfaktor ist nur winzig klein. Aber in dem Moment, wo ich ihn aufgeschrieben habe, habe ich es gefühlt. Und zwar war ich bei meiner Mama letzte Woche. Und das ist immer ein bisschen längere Strecke Autobahn. Und auf dieser Strecke habe ich ganz doll Hunger bekommen. Und dann fahre ich manchmal bei McDonald's vorbei, weil, keine Ahnung, da weiß man wenigstens, was man kriegt. Und die Raststätten haben ja auch teilweise geschlossen.
Mhm.
Und da habe ich mich irgendwie aufgeregt, weil ich bestelle mal den veganen Burger da. Und es hat mich ganz doll genervt, weil ich habe ja früher, als ich Fleisch gegessen habe noch, öfter bei McDonald's oder vielleicht auch zu oft in meinem Leben Burger gegessen.
Mhm.
Und ich weiß, dass die immer sehr, sehr gut da drin waren, dass diese Burger sehr saftig waren, weil die auch geile Soßen draufgepackt haben.
Ja.
Und immer, wenn ich diesen veganen Burger dann irgendwo zwischen Tür und Angel doch mal esse, dann bin ich immer irgendwie so sauer, weil ich finde, es ist eigentlich ein Burger, der hat voll viel Potenzial, auch so für Leute, die vielleicht jetzt nicht so öko unterwegs sind, aber vielleicht Veganismus oder veganen Produkten noch mal eine Chance geben wollen, so, ne?
Mhm.
Also McDonald's ist ja schon jetzt so relativ oder sehr kommerziell. Und dann sind solche Produkte ja auch gut zugänglich oder schnell zugänglich. Und dieser Burger ist so furztrocken, damit kannst du Staub wischen. Und der schmeckt aber eigentlich gar nicht schlecht. Also der Patty ist gar nicht so schlecht. Es ist alles gar nicht so schlecht. Aber die denken sich, ja, was haben wir denn schon im Haus und was ist vegan? Ah, wir nehmen einfach mal einen Tropfen Ketchup und verteilen den auf diesen Burger.
Ey, geht gar nicht. Ketchup ist sowieso die schlechtere Variante im Mayo-Ketchup-Vergleich.
Voll. Und das Ding ist, macht ja auch irgendwie keinen Sinn zu sagen, hallo, ich hätte gern einmal den veganen Burger und eine Packung Mayo dazu. Die mache ich mir dann da drauf, weil der sonst furztrocken ist. Und deswegen ist das jetzt mein Aufruf an McDonald's. Ich hoffe, dass sie alle zuhören, die Produktentwickler. Könnt ihr bitte eine vernünftige Soße machen?
Eine vegane Remo.
Eine vegane Remo oder irgendwas einfach, dass man nicht das Gefühl hat, dass man Staub ist. Das wäre halt echt nett.
Es gibt auch noch, Honig ist ja auch nicht vegan. Agave-Dicksaft-Senf gibt es ja
irgendwas
auch.
Anderes. Also es ist ja auch jetzt nicht so, dass ich was Unmenschliches fordere. Die kriegen es ja auch hin, 5 neue Soßen für irgendeinen komischen Hüttengaudi da zu kreieren, dann werden die ja wohl auch noch eine weitere vegane Soße kreieren können. Und wenn es am Ende einfach nur eingekaufte vegane Mayo von irgendeiner Kackmarke ist, weißt du?
Ja, sollten sie es auf jeden Fall nicht schaffen im nächsten Jahr, dann werde ich mir was überlegen. Vielleicht eine, ein kleines...
Schlechte Google-Bewertung.
Nein, ein kleines veganes Mayo-Etui für dich in der Handtasche oder so.
Das fände ich schön. Ich habe das schon ganz oft gedacht, so wieso habe ich eigentlich keine Mayo im Handschuhfach?
Ja, so eine Tube, gar nicht so verkehrt. Ja,
Gedanke. Das wäre echt cool.
Warte mal, wieso haben sie Handschuhfächer grundsätzlich nicht gekühlt? Das wäre richtig schlau.
Das wäre schon next level. Mega. Vielleicht kann man sich so, es gibt doch diese beknackten Kosmetikschränke, Kühlschränke fürs Bad, wo man ja seine Kosmetik jetzt neuerdings drin kühlt.
Bullshit,
das,
ey.
Die gehen, das ist wirklich, also da wird wirklich, wie nennt man das nochmal, wenn man was verkaufen will?
Marketing?
Eine Sehnsucht erzeugen, also ein Problem erschaffen. Mhm. So, jetzt auf einmal ist das alles nicht haltbar und effektiv, wenn man es kühlt, wenn man es nicht kühlt.
Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe schon, seitdem ich sehr klein bin, davon geträumt, in meinem eigenen Zimmer einen kleinen Kühlschrank zu haben, so an meinem Bett. So ein kleiner
eine kleine Minibar.
Ja, eine kleine Minibar mit so einer Glasfront zum Beispiel.
Mhm.
Oh wow, das finde ich so richtig geil. Vielleicht möchte ich später mal einen Getränkekühlschrank haben mit einer Glasfront.
Oh, das ist schon richtig geil. Ich muss auch sagen, immer wenn ich so in moderne Büros komme, ich weiß noch damals, als ich mit YouTube angefangen habe, da war ich manchmal auf so Workshops bei Google in den Büros, wo halt die Leute, die regulär bei Google arbeiten, auch halt arbeiten. Mhm. Und dann immer diese modernen Büros, wo überall so Kühlschränke mit Glasfront stehen, wo jeder sich mal kurz eine Club Mate oder irgendein total gesunde Limo mit Dattelsirup rausholen kann,
ja,
weißt du?
Ja, schon geil.
Boah, da fühlt man sich einfach abgeholt. Das ist so, und hier bleibe ich, weil ihr kümmert euch vernünftig um mich, wie Mama und Papa früher. So fühlt sich das an, finde ich.
Ja, ist echt so. Als ich mich letztes Jahr, ich schweife schon wieder komplett ab, ne? Aber das muss ich kurz erzählen. Als ich mich letztes Jahr beworben habe, sehr intensiv in Agenturen, da stand dann häufig als nettes Feature, so, wir haben einen Obstkorb. Wir kriegen einmal am Tag einen Bio-Obstkorb. Und ich denke mir so, das ist für mich selbstverständlich, Leute. Wollte mich eigentlich komplett verarschen? Also das war so, das hatte ich vor 10 Jahren. Zu meiner Ausbildung hatten wir jeden Tag einen frischen Bio-Obstkorb. Dann hätte ich gerne einmal in einer Woche einen Obst leer oder so, damit ihr das kompensiert.
Ja, voll, ich muss sagen, ich stehe da ja total drauf, wenn so Unternehmen so die Verantwortung für menschliche Bedürfnisse übernehmen. Also zum Beispiel bei Kevins alter Arbeitsstelle haben die, glaube ich, zweimal die Woche Essen kommen lassen, dass du halt Mittagessen im Haus hattest. Und das waren dann aber auch so geile Sachen, so Bowls oder sowas.
Boah, aber nicht auf deren Kosten.
Nein, auf Kosten der Firma. Das war einfach so, freitags hat man das sowieso immer gemacht.
Mhm.
Und ja, das, ich finde einfach, dass das,
das macht
also das
viel
ist
aus.
Ein Einstellungskriterium. Es wäre ein Einstellungskriterium für mich, weil ich mich dann umsorgt fühle.
Das ist richtig schlau, das zu machen. Geld in die Hand zu nehmen für die MitarbeiterInnenzufriedenheit, weil die dann auch mehr leisten. Dann ist es kein Problem, eine Stunde länger zu bleiben, wenn du abends noch weißt, dass du da irgendwie ein Bierchen auf der Dachterrasse oder sowas trinken kannst und auch mittags irgendwie was zu essen gestellt bekommst. Ich finde, das macht so viel aus. Ich finde, das ist also, es wäre für mich eine Selbstverständlichkeit, dass meine MitarbeiterInnen wirklich es gut haben bei mir. Die machen ja was für
voll
mich. Weißt du?
Ich finde das, ich mache das auch gerne. Mir würde es auch Spaß machen, glaube ich. Aber auch, ich bin auch so empfänglich für sowas. Also zum Beispiel, Kevin hat bei seinem ehemaligen Arbeitgeber noch im Homeoffice halbtags weitergearbeitet. Und war das vorletztes Weihnachten, hat er dann zum Beispiel eine Liste bekommen mit Dingen, aus denen er sich was aussuchen konnte. Und da war ein iPad bei oder ein großer neuer Fernseher. Und es war so, das ist halt voll, das löst halt voll das Gefühl der Wertschätzung aus.
Mm, ist wirklich
so. Wenn jemand
so
sagt so, hey, du hast das Ganze ja gut für uns gearbeitet, jetzt such dir mal was richtig Geiles aus. Auch irgendwas, wo du merkst so, okay, das ist jetzt nicht einfach selbstverständlich. Die schicken mir jetzt nicht einen Obstkorb.
Ja, ja.
Also nicht, dass es direkt große Technik sein muss, aber das fand ich schon cool und ich glaube, das würde ich auch so machen.
Ist wirklich so. Man erkennt schon auch an den teilweise Geburtstagsgeschenken, wenn man auf der Arbeit Geburtstag hat oder irgendwie auf den Abschiedsgeschenken, wie die Moral in diesem Unternehmen ist. Das merkt man dadurch schon, durch die Blume. Ist da jemand, der sich ein bisschen Mühe gibt? Wie wird man empfangen? Ist da irgendwas nett hergerichtet? Ist da vielleicht ein kleines Willkommenszettelchen oder irgendwie was Süßes? Oder ist da gar nichts und du musst dir selber noch deine Kabel suchen, um da anzufangen?
Ich glaube, das hat halt auch super viel damit zu tun, ob die Geschäftsleistung, also sehr rational und wirtschaftsfokussiert ist oder ob die halt auch verstanden haben, wie die menschlichen Gefühle einfach funktionieren, ne? Und dazu sagen, wir wirtschaften hier nur an jeder Ecke, das geht nach hinten los. Wenn du Absolut. Sagst, ich spare irgendwie am Weihnachtsgeld oder an der Weihnachtsfeier oder so für die Angestellten, da machst du alle mit unglücklich und das zahlt sich am Ende nicht aus.
Oder wenn man, ja, okay, das ist jetzt vielleicht nochmal spezieller, aber wenn man so für Heiligabend oder so nochmal einen halben Urlaubstag nehmen muss, obwohl die Geschäfte, weil keiner arbeitet an Heiligabend. Abend und so. Ich finde, da merkt man ganz viel, wie ein Unternehmen tickt und was dahinter steckt. Und deswegen denke ich mir so, wenn du noch aufschreibst, dass dann frischer Obstkorb einmal in der Woche kommt, dann bin ich schon ein bisschen skeptisch.
Ja, das stimmt. Gut, dann, wo jetzt schon McDonald's die Filialleitungen zuhören, schafft bessere Arbeitsbedingungen, macht Weihnachtsgeschenke und steigert den Lohn.
Ja, bei mir geht's auch ums Essen tatsächlich.
Also das ist mein Lieblingsthema, ich bin gespannt.
Ich möchte meinem Abfaktor kurz eine Überschrift geben und zwar heißt es Spuren hinterlassen. Mir ist etwas aufgefallen. Anfänglichst ist es in mein Gehirn aufgeploppt, weil es um Essen geht, weil wenn man sich was zu essen macht, ich wohne hier mit meinem Freund zusammen und wenn der sich was zu essen macht, dann hinterlässt der wirklich viele Spuren.
Ja.
So, und darüber habe ich nachgedacht. Das hat in mir immer eine kleine Aggression ausgelöst. Wirklich überall sind auf dem Tisch Brotkrümel, Messer mit Butter, Senf, Aufschnitt, Käserindenreste, das ist immer da, wirklich, jedes Mal. Ich weiß, wenn er sich ein Brot gemacht hat. Aber das ist gar nicht das Einzige, ist mir aufgefallen. Also entweder bin ich eine große Spurenleserin oder Finderin, aber es gibt so Menschen, die hinterlassen immer Spuren. Wenn die geduscht haben, wenn die ferngesehen haben und ich habe gemerkt,
Kevin hinterlässt auch Spuren auf jeden Fall.
Ich weiß nicht,
was. Aber ich bin auch nicht unschuldig.
Ich bin auch nicht unschuldig, das will ich auch gar nicht sagen. Aber ich bin stets bemüht, meine Spuren zu verwischen oder alles zumindest in den Ursprungszustand zu packen. Es ist vollkommen okay, wenn das Messer da liegen bleibt und das Brettchen vielleicht auch, weil man das vielleicht eine halbe Stunde später nochmal benutzen will oder sowas. Aber wirklich überall, ich versuche wirklich unsichtbar zu sein auf eine Art.
Ja, das ist bei mir auch so. Das hat sich ein bisschen geändert, aber ich bin bin auf derselben Seite.
Und da frage ich mich, ob das erlernt ist, ob da einfach nicht genug Sensibilität ist. Und ja, ich habe mich auch selber gefragt, wieso bin ich die Person, die die Spuren immer wegmacht? Also auch wenn ich zum Beispiel bei dir im Badezimmer bin und mir die Haare föhne, weiß ich zum Beispiel immer, dass ich mir zwei Klopapierblätter nehme und dann am Ende den Boden grob überwische, weil ich keine Spuren hinterlassen will in Form von meinen Haaren.
Ich finde das super spannend, was du sagst, weil das ist etwas, wo ich mich am Anfang meiner Beziehung ganz häufig drüber gestritten habe, über diese Spuren. Weil es immer so war, dass Kevin einfach super unbekümmert war. Also ich wusste zum Beispiel, wenn er sich den Bart rasiert, also oder kürzt oder was, also so mit so einem Trimmgerät, dann habe ich immer schon vorher gesagt, weil wir zum Beispiel bei meinen Eltern waren, mach das aber später weg, also mach das weg aus dem Waschbecken.
Mhm.
Und ich wusste aber safe, dass da trotzdem noch was ist.
Ja.
Also die Spuren sind nie 100%ig weg gewesen oder immer wenn er geduscht hat, stand das Badezimmer unter Wasser.
Ja.
Und er hat immer zu mir gesagt, wie machst du das, dass dir das nicht passiert? Und ich habe gedacht, wie machst du das, dass dir das passiert? Und irgendwann habe ich ihn mal beim Duschen beobachtet und er duscht halt einfach mega unbekümmert. Also wenn er zum Beispiel den Rücken so zum Duschstrahl gedreht hat, dass das Dusch genau, also dass das Wasser genau in einem Winkel von ihm wegspritzt, dann merkt er das nicht und das interessiert ihn auch nicht. Und das sind so Sachen, die habe ich immer auf dem Schirm, wo das Wasser hinspritzt, wo die Krümel hingehen, wo meine Haare landen. Das weiß ich einfach und dann habe ich auch so einen kleinen Stress in mir, dass das danach aussieht, als ob ich nicht da gewesen wäre. Und das finde ich manchmal so ein bisschen schwierig, weil auf der einen Seite wünsche ich mir das bei der Person, mit der ich zusammen wohne, auch, weil ich ja dieses Bedürfnis nach einem Geisterhaus habe.
Ja.
Keiner wohnt. Ich will eigentlich jeden Morgen zu Ikea gehen und dann abends weggehen und dann räumen die das auf und am nächsten Morgen sieht es aus, als ob ich nie da gewesen wäre. So möchte ich das eigentlich.
Ich auch.
Aber eigentlich ist es ja auch schön, dass die, eigentlich wünsche ich mir auch diese Unbekümmertheit, dass mich das auch gar nicht juckt. Früher bei meinen Eltern hat mich das null gejuckt. Meine Mutter, vielleicht ist es das. Meine Mutter hat sowas früher alles weggemacht.
Das wurde immer hinter. Ja, das ist es. Und die Person bin ich jetzt geworden.
Genau. Ich wurde aber auch nicht so eingeführt, dass es mir leicht fällt, das zu machen. Also es stresst mich, das bei mir zu machen. Und deswegen habe ich einen großen Schmerz damit, auch noch etwas von einer anderen Person mit wegzumachen.
So. Und da sind wir genau bei meinem Abfaktor. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich nicht nur meine Spuren verwische, sondern auch noch die einer anderen Person, obwohl ich regelmäßig darauf hinweise, hey, komm, wenn du abends schon das und das zockst, dann wäre cool, wenn du dann die Decke zusammenlegst und keine Ahnung, die Sachen einmal in den Müll wirfst, wie auch immer. Und ich mag das ja auch, dass eine andere Person also nicht so gestresst ist wie ich, oder was ist gestresst, ist es gar nicht, aber dass sie entspannter ist als ich, das finde ich auch gut auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt, come on, Alter, ne? Ich habe es jetzt schon 400 Mal gesagt, es wäre irgendwie voll nett, wenn man da das aus Respektgründen machen würde. Aber ich habe das Gefühl, bei manchen Menschen kommt das im Gehirn nicht an.
Ja, aber das Problem ist, glaube ich, alles, was du für, was, also du machst alles, was du eigentlich gerne machst. Ja, so regelmäßig. Und ich frage mich manchmal, nehmen wir mal den Fall andersrum. Ich ziehe jetzt mit einer anderen Person zusammen. Ich ziehe jetzt zusammen mit Marie aus Tübingen, die zieht nach Berlin, ich ziehe mit der in der WG. Und Marie ist ein richtiger Monk.
Mhm.
Und der ist es wichtig, dass alle 4 Wochen die Fenster geputzt werden und dass alle 3 Tage Staub gewischt wird. Und vielleicht hat sie auch noch eine Hausstauballergie. Deswegen, wenn da ein Krümel auf dem Tisch ist, dann stört sie das auch. Keine Ahnung, irgendwas, was so mich voll stressen würde, weil das über mein Sauberkeitsbedürfnis hinausgeht, weißt du?
Ja.
Und wenn dann diese Marie von mir verlangen würde, dass ich jetzt aber so ordentlich werde wie sie, dann würde mich das voll ankotzen, weil ich denke, aber das ist doch jetzt dein Bedürfnis und nicht mein Bedürfnis. Und da beim Zusammenwohnen auf einen Nenner kommen, sodass beide Menschen damit glücklich sind, das ist nicht, also und das gerne machen, das ist nicht einfach, finde ich.
Ist es auch nicht. Da hast du, was du gesagt hast, das stimmt schon und das verstehe ich auch. Und wahrscheinlich würde diese bestimmte Marie das auch sagen, aber bei mir ist es gar nicht so, dass ich pedantisch bin oder wirklich obsessiv irgendetwas mache, sondern bei mir ist es Basis. Wäre cool, wenn der Tisch abgeputzt ist und da nicht irgendwelche Marmeladentropfen drauf sind. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Wenn die wenn in der Spüle nicht Kaffee ist, wenn in der Spüle nicht der Lappen nass in der Mitte abhängt oder so oder stinkt. Weißt du, wie ich meine? So Basisanforderungen.
Ich glaube, ich habe nicht so ein gutes Gefühl dafür, was eine Basis ist, weil ich glaube, das, was für dich eine Basis ist, das ist etwas, was ich mir auch wünsche, fühlt sich für mich aber schon, obwohl ich mir das selbst wünsche, pedantisch an. Weil Jaco, ich so viele Leute um mich rum habe, für die es, und es war für mich ja auch früher so total normal, dass es Kaffee in der Spüle rumchillt.
Bei dir ist es immer noch ordentlicher in der Küche als bei mir. Immer.
Ja, Sam, also erstmal bist du dann zu Besuch. Das heißt schon mal, dass ich vorher sauber gemacht habe.
Nee, da habe ich auch schon manchmal so zwischen den Zeilen was mitgelesen und dann dachte ich immer so, ach krass, das stört sie jetzt. Das würde mich gar nicht stören.
Ja, es ist bei jedem ja irgendwie was anderes. Aber es kommt auch ganz drauf an, wie ich drauf bin. Umso gechillter ich bin, desto weniger stören mich auch Sachen. Oder desto leichter fällt es mir auch, das einfach zu fixen.
Ja, ja, das stimmt natürlich auch. Eigentlich, ja, ich wollte jetzt gar niemanden durch den Kakao ziehen oder so. Und das hat auf jeden Fall auch immer was mit meiner persönlichen Verfassung zu tun. Habe ich viel Stress, muss ich ganz doll kreativ sein, was schaffen, wie auch immer. Dann habe ich natürlich andere Anforderungen, als wenn ich weiß, ich habe Weihnachtsferien und hier kann überall Kacke rumstehen und es ist mir total schnutzpiep egal. Es geht mir eigentlich, also was ich nur gedacht habe, war halt dieses Spuren hinterlassen, dass ich immer versuche,
ich verstehe das,
alles auf den richtigen Platz zu machen. Und auch bei Fremden ist das, oder bei, wenn ich zu Gast irgendwo bin, ist mir das noch mal viel wichtiger. Aber ja.
Ich kann das zu 100% verstehen und ich kenne den Struggle und ich hatte hier auch schon Diskussionen deswegen. Und ich bin aber bis heute immer noch nicht ganz, ich habe es immer noch nicht ganz durchschaut. Ich habe auch schon mal den Satz gehört, du kriegst ja auch gar nicht mit, was ich alles mache. Und da habe ich auch schon mal mitbekommen, dass das auch stimmt.
Ja, es sind immer zwei verschiedene Perspektiven. Ja.
Sam? Ja. Ganz einfach. Wir brauchen eine Haushaltshilfe, die 3-4 Mal die Woche kommt. Dann ist es alles, das Problem ist gelöst. Die macht den Kaffee aus der Spüle weg. Kostet nur 1500 Euro extra im Monat.
Ah, ja. Okay, ich bin eigentlich auch schon jetzt mit durch beim Abfaktor.
Ja, wollen wir dann zum Fun-Faktor kommen?
Ja, sehr gerne. Positivität, I like.
Dann kommt jetzt der
Fun Faktor.
Ja, mein Fun Faktor ist super kurz. Ich habe aber nur letzte Woche total gelacht, weil wir haben in irgendeiner Folge, glaube ich, darüber gesprochen, dass die Leute bei Love Island und diesen Dating-Shows von RTL mit diesen Klamotten ausgestattet werden.
Ja.
Und da hat mir eine Zuhörerin von uns eine Unterhaltung geschickt, die auf dem Love Island Instagram-Kanal stattgefunden hat unter einem Foto. Und zwar war da wohl irgendwie ein Foto von den Eyelinern. Und dann hat eine Zuschauerin darunter geschrieben, ich finde die Klamotten immer so toll. Könnt ihr mir sagen, welche Brand die Eyeliner ausstattet? Und daraufhin hat der Instagram-Kanal von Love Island geantwortet, die Kleidung, die die Eyeliner tragen, ist zum größten Teil privat. Also frag doch einfach auf dem privaten Account deines favorisierten Eyeliners nach, wo er diese Sachen her hat. Und in dem Moment war ich so, what? Wie haben sie so viele Leute gefunden, die alle
Neon geil finden?
Und Männer, die alle auf enge Leggings-artige Hosen in weiß mit Schlitzen an den Beinen stehen.
Das hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten. Wirklich nicht.
Ich war auch total überrascht. Und da, das habe ich mir aufgeschrieben, weil ich so lachen musste. Und das war für mich irgendwie ein wichtiger Fakt für mein Leben. Und jetzt werde ich noch mal genauer hingucken, was sie so tragen. Weil ich habe diese Klamotten mittlerweile schon komplett ausgeblendet, weil die für mich halt nur so Requisiten waren. Und jetzt achte ich nochmal darauf, weil die dann ja auch doch ein bisschen was über den Geschmack der Person aussagen.
Krass, aber auch diese ganzen Kleider, die die haben, die hätte ich ja gar nicht.
Ich find's auch krass, die haben ja so heftige Glitzerkleider und so heftig auffällige Sachen. Also mir ist klar, dass jeder irgendwie ein auffälliges Kleid irgendwie vielleicht im Schrank hat. Aber ich hätte nicht mit dieser Vielfalt an Neon und Schlitzen und Strass und so, das hätte ich nicht gedacht.
Nee, ich auch nicht. Gut, wahrscheinlich haben die sich extra dafür nochmal ausgestattet mit auch 15 verschiedenen Bikinis. Aber ganz ehrlich, dann hätte ich für Love Island erstmal nochmal eine Menge Geld zur Seite legen müssen, damit ich da einen anständigen Koffer mitnehmen kann. Weil ich bin absolut basic, ne? Ich bin so ein Basic-Person, es geht gar nicht.
Also, was habe ich gehört? Ich habe gehört, die kriegen irgendwie irgendwas zwischen 1.000 und 1.500 Euro Gage. Sagen wir mal so.
Für was?
Das kann man gerade so refinanzieren. Was? Nein. Für die Gesamt, also ich glaube, die Grundgage sind irgendwie 1.200 bis 1.500 Euro. Das kann man auch online irgendwo einsehen. Und dann gibt's, glaube ich, pro Woche, die man länger drin bleibt, 200 Euro on top. Also RTL ist würde ich sagen, auf Mindestlohn unterwegs.
Alter, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass die mehr da rausholen.
Das hätte ich auch gedacht. Aber ich denke mal, dass die Bezahlung, die heutzutage stattfindet, wahrscheinlich Instagram-Follower sind. Also die Leute, ich habe mich am Anfang immer gewundert, weil ganz oft ja gesagt wurde, der oder die ist nur für Fame hier. Und dann habe ich gedacht so, ja mein Gott, was denn für Fame? Es kommt höchstens einer von euch ins Dschungelcamp. Bis ich dann irgendwann gecheckt habe, weil ich bin diesen Leuten nie auf Instagram gefolgt. Die kriegen ja richtig Follower. Die können sich im Grunde genommen danach alle selbstständig machen und Hello Buddy vorstellen. Dementsprechend, genau, und da muss man auch, das hat Nisi mir letztens erzählt, 30% seiner Gage im ersten, 30% seines Nettoeinkommens im ersten Jahr abtreten.
Ja, das war damals bei Germany's Next Topmodel auch so, dass du jeden Job irgendwie dann an hier das Management von Klum abgeben musst oder so.
Ja. Genau.
Ja, gut.
Ja, Sam, was sagst du? Sollen wir den ersten Zettel ziehen?
Gerne. Ich hab voll Bock. Soll ich mal loslegen?
Ja, leg mal los.
Oh, hier steht Ängste und Phobien, Jaco. Hast du bestimmte Ängste? Wir haben da mal so ganz vorsichtig, glaube ich, drüber gesprochen, dass du das nicht so gerne magst, so in also Verkehrsmitteln auf schnellen Straßen, glaube ich.
Ja, also es gibt auf jeden Fall, ich unterteile das immer so ein bisschen, es gibt wirklich so richtig ausgeprägte Ängste und Phobien, wo ich habe, und dann gibt es Dinge, wo es ein bisschen abhängig davon ist, wie es mir geht, wie empfindlich ich darauf reagiere.
Ja.
Und so richtige Ängste und Phobien, ich will nicht sagen, ich habe eine ausgeprägte Höhenangst, aber ich habe schon Höhenangst.
Mhm.
Also ich könnte jetzt niemals
Fallschirmsprung machen.
Ja. Also da bräuchte ich wirklich ein Jahr Vorbereitung drauf. Wahrscheinlich Kletterpark erstmal Level 1, einen Meter über dem Boden wird's losgehen und da müsste ich wirklich für trainieren. Ich merke, dass man sich auch, wenn man Höhenangst hat, an Höhe gewöhnen kann. Also jeder kennt das vielleicht, man zieht irgendwie in den vierten Stock und auf dem Balkon findet man es ganz schlimm. Aber nach einem halben Jahr merkt man, oh, ich kann ja ganz normal auf diesem Balkon chillen und es ist für mich normal, da runter zu gucken.
Ja.
Ne? Das ist bei mir auch so, aber ich reagiere schon sehr intensiv auf Höhe. Spinnen hatte ich ganz, ganz schlimm, aber das habe ich echt gut in den Griff gekriegt und daran gearbeitet, so dass ich sagen würde, das habe ich größtenteils überwunden. Und ja, ansonsten ist es wirklich dieses Fahrzeuge, Geschwindigkeit, so Kontrollverlust. Also wenn es mir nicht gut geht besonders, dann kriege ich schon echt Beklemmungsgefühle, wenn ich bei jemandem im Auto sitze, der sehr schnell fährt, sehr also für mich unkontrolliert. Viele Leute haben trotzdem die Kontrolle und sind es gewohnt, immer so zu fahren. Und da passiert auch so sonst nie was, aber manchmal Uber-Fahrer fahren ganz schön krass auch hier in Berlin.
Ich mag das auch nicht.
Oder, oh Gott, in Bangkok in einem Taxi, du da fünf Spuren und jeder überholt auf jeder Spur und da wird bei 100 schnell die Spur gewechselt, aber so, es liegt nur ein Meter zwischen dem einen und dem anderen Auto. Das ist schon echt, echt heavy für mich, aber es ist mal so, es ist wie mit dem Fliegen. Ich kriege ja auch manchmal so Panik in Flugzeugen, aber gibt auch Momente, wo ich das nicht habe. Also da habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist nicht eine konkrete Angst vor der Situation, sondern das sind einfach Situationen, in denen kann Angst entstehen, wenn es mir allgemein nicht so gut geht. Und wie ist es bei dir? Was hast du so?
Also ich kenne dieses Gefühl vor Fahrzeugen, und ich sag aber auch immer was mittlerweile, weil ich das nicht mehr einsehe, das in mich reinzufressen. Das habe ich früher sehr lange gemacht. Und jetzt, wenn jemand zu mir so schnell fährt, sage ich sofort, könntest du bitte langsamer fahren? Ich fühle mich nicht wohl dabei. Und
voll gut.
Ansonsten habe ich, glaube ich, vor Spinnen habe ich auch Angst. Es ist keine Angst, es ist ein Ekel. Ich glaube, da muss ich wirklich differenzieren, weil als du gerade alles gesprochen hast, da habe ich mir alles so richtig visuell vorgestellt. Zum Beispiel bei Höhe habe ich immer so gedacht, nee, da habe ich Respekt vor und ich finde, das irgendwie macht mir ein Bauchkribbeln, aber ich habe keine Angst davor.
Mhm. Bei Spinnen habe ich mehr so ein, es macht mich wütend, es macht mich wirklich wütend, ich habe keinen Bock auf diese Viecher, das so ein Gefühl kriege ich. Ich kriege ein fuck you, verpiss dich Gefühl in mir.
Du hast mir auch mal erzählt, dass dein Papa früher Späße gemacht hat.
Ja, des Todes.
Und das fasst gerade voll, dass du sagst, du wirst wütend. Wahrscheinlich, weil du das für dich damals gar nicht so lustig war, auch wenn er das lustig gemeint hat. Das passt voll zu dieser Wut wahrscheinlich. Wie, verpiss dich doch, du Spinne.
Ja, genau. Also mein Papa war wirklich der unpädagogischste Mann auf der ganzen weiten Welt. Weil der hat dann gesagt, guck mal, was ich hier habe, oder, und hat sie mir dann irgendwie vor die Nase gehalten, weil er gedacht hat, das wäre die beste Therapie, um meine Angst zu stillen. Oder gesagt, das macht mich noch wütender und das macht mich bis heute wütend und ich habe mich schon mit vielen Menschen deswegen gestritten. Wenn sie gesagt haben, sie haben etwas eingefangen, es aber nur gesagt haben. Und ich dann 20 Minuten später gesehen habe, Entschuldigung, aber ich sehe das Tier wieder. Wie kann es sein? Du hast doch mir versprochen, das ist Vertrauen. Das ist Vertrauen, das missbraucht wurde. Ja. Und das mich auf eine falsche Fährte gelockt hat. Deswegen versuche ich nach Möglichkeit, das zu kontrollieren, wenn ich in irgendeiner Situation bin, dass jemand das wirklich im Glas hat und aus dem Fenster wirft. Oder ich versuche schon im Vorfeld, alle Maßnahmen zu ergreifen, dass das nicht passieren kann.
Krass, das ist mir noch nie passiert, dass jemand gesagt hat, er hat das weggemacht, aber er hat es nicht weggemacht.
Boah, was? Mir voll oft schon.
Ach, ist das dann so, okay, ich find's nicht mehr, egal, ich sag einfach, es weg, sie wird es nicht mehr sehen.
Ist genau, das? Genau so ist das. Und ich hab's immer wieder entdeckt dann. Ich hatte neulich eine Situation und das ist jetzt wirklich eine Triggerwarnung an alle SpinnenphobikerInnen. Wir sind neulich im Winter, bin ich mit einer Freundin spazieren gegangen und dann hat sie was an der Hand gehabt. Und das war wirklich die größte Spinne ever, die ich je gesehen habe, in Weiß. Die war am Hafen. Wir haben schon gedacht, die kam aus irgendeinem Schiff, wurde die eingeschleust, weil wir die noch nie gesehen haben. Die war riesengroß und weiß. Ganz komisch. Jetzt weiß ich wirklich nicht, ob wir das rausschneiden sollten.
Nein, du hast ja eine Triggerwarnung gegeben.
Okay, das ist auf jeden Fall Ekel und Wut. Aber mir ist eine neue Angst aufgefallen, oder beziehungsweise die ist nicht neu, die hatte ich schon immer. Und ich glaube, ich habe mit dir auch schon mal drüber geredet, ist, ich habe sehr, sehr große Angst, nachts im Dunkeln vom Bahnhof zum Beispiel nach Hause zu gehen.
Mhm.
Also ich habe riesige Angst und ich merke dann richtig, dass mein Herz wirklich wie wild pocht, wenn jemand hinter mir geht und ja, ich das nicht kontrollieren kann. Also dass wirklich mein Herz ganz, ganz, ganz doll anfängt zu schlagen. Das habe ich bei nichts anderem.
Ist dir mal irgendwas passiert oder einfach dadurch, dass man ja auch heutzutage viel weiß, was mal so passiert ist, durch Crime-Podcasts oder Erzählungen oder Nachrichten oder sowas?
Nee, also nachts ist mir, also klar wurde man mal irgendwie doof angequatscht oder so, aber also nichts Traumatisches, mir ist nichts Traumatisches passiert. Es geht, glaube ich, mehr darum, ja, man weiß, was passieren könnte, aber auch ein bisschen davor, die Kontrolle so nicht zu haben, wenn man einfach Schritte hört, die hinter einem gehen, die vielleicht einen strammen Schritt voraussagen und du aber nicht zuordnen kannst, wer ist das? Ich hatte das erst vor wenigen Tagen und dann, ich habe mich nicht getraut, mich umzudrehen und dann war ich schon zu Hause, bin in den Hauseingang und dann war es auch eine Frau. Und ich hatte irgendwie so voll Angst vor diesen Schritten, weil die so zügig waren. Aber im Endeffekt wollte sie vielleicht genauso schnell nach Hause wie ich, aber ich habe gemerkt, dass in mir ein riesiges Unwohlsein auslöst.
Das kenne ich früher aus der Teenie-Zeit, wenn ich nachts nach Hause gegangen bin und jemand hinter mir gelaufen ist. Heutzutage mache ich das ganz häufig, dass ich dann wirklich bewusst stehen bleibe, gucke, auf mein Handy gucke und die Person an mir vorbeigehen lasse.
Ja, das finde ich auch gut. Manchmal traue ich mich das, manchmal traue ich mich das nicht. Das ist total willkürlich, wann ich mich das traue und wann nicht. Kann ich gar nicht genau abschätzen.
Telefonieren ist auch super. Oder so tun, als ob man telefoniert, während man die Person an sich vorbeilaufen lässt.
Mhm.
Also wenn derjenige, der da irgendwas Böses im Sinn hat, dann wird er sich das wohl zweimal überlegen, wenn man sowieso schon eine Person am Telefon hat, die mitkriegt, was passiert, würde ich sagen.
Aber ich fand das so schön, jetzt gerade vor wenigen Wochen, als das Thema ja noch viel präsenter war, dass man so nachlesen konnte oder so, was können Leute machen, dann zum Beispiel die Straßenseite wechseln oder langsamer gehen. Also gerade Männer, wenn die merken, dass vielleicht eine Frau vor einem geht, das ist so ein
mega gut, ja.
Dass das voll die gute Unterstützung sein könnte.
Ja, ich bin richtig oft abends noch mal im Dunkeln unterwegs, aber ich habe diese Situation irgendwie nie, dass jemand hinter mir läuft. Und ich bin aber auch so ein kleiner Ninja, also ich sorge auch dafür. Ich wechsle also so unbewusst präventiv auch schon so Straßenseiten einfach, sogar egal ob Frau oder Mann, nur um alleine auf dem Bordstein zu sein, auf dem ich bin und so, ne? Ist ja auch eigentlich schade, dass man da irgendwie so eine Unsicherheit haben muss. Aber du hast es auch geteilt und ich fand es richtig gut, dieses, was Männer machen können. Einfach nur aus Nettigkeit, einfach Straßenseite wechseln oder so laufen, dass sie im Blickfeld sind oder langsamer gehen. Richtig gut.
Ich find's voll krass, das ist das Einzige, was mir richtig Angst bereitet. Wenn du mir sagen würdest, heute Abend um 23.30 Uhr muss ich eine Stunde um den Block gehen, ich werde auf jeden Fall zweimal richtig hardcore Angst haben. Das weiß ich. Das ist bei mir voll.
Ist das auch egal? Also ist jetzt nur eine Interessenfrage bei mir, von mir, weil ich mich gerade versuche reinzufühlen, weil ich natürlich auch weiß, wie es abends im Dunkeln ist, wenn man Angst hat. Ist es egal, wo das ist? Oder ist es so, also wenn es jetzt zum Beispiel, ach, wie erkläre ich das? Ich gehe abends, wenn es dunkel ist, sehr häufig spazieren. Aber da, wo ich lang gehe, sind meistens Straßenlaternen oder wenn keine Straßenlaternen sind, sind es auf jeden Fall so Wege, wo es vielleicht ein bisschen einsamer ist, aber wenn zum Beispiel jetzt hinter mir ein Typ geht, ist trotzdem so 50 Meter vor mir noch eine Frau mit ihrem Hund oder sowas noch unterwegs. So, es ist nicht ganz einsam.
Ich glaube, das macht mir sogar mehr Angst. Ich glaube, das macht mir mehr Angst, als wenn ich irgendwie, keine Ahnung, durchs Feld gehen würde.
Du meinst, ah, okay. Ja,
ich glaube, Menschen machen mir eher Angst.
Weil die im Dunkeln.
Es ist so ein bisschen situationsabhängig, aber ich muss gerade an Hildesheim denken und Hildesheim war für mich so, wir haben in einer richtig coolen Nachbarschaft gewohnt und es war alles mega easy, aber auch da hatte ich riesige Angst. Ich bin alles mit dem Fahrrad gefahren, weil ich mich mit dem Fahrrad immer viel sicherer fühle. Und hier in Hamburg ist es ja noch heller und wir wohnen noch zentraler und eigentlich genauso eine coole Nachbarschaft, aber auch da habe ich ultra Schiss.
Ja.
Aber ich kann es dir auch nicht sagen, woher das kommt. Das ist einfach, ich kann es wirklich nicht erklären, woher das kommt.
Ich glaube, dass das eine Angst ist, die richtig, richtig viele Menschen haben. Und auch ich weiß ja, wie es sich anfühlt. Auch wenn ich es jetzt aktuell jetzt nicht häufig verspüre, weiß ich ja, wie sich das anfühlt. Und ich glaube, dass das was total weit Verbreitetes ist, was halt auch nicht einfach so irgendwo herkommt. Also man muss es jetzt einfach so sagen, du bist halt auch eine Frau und man hat als Frau in sich, trägt man doch eigentlich oder viele wahrscheinlich schon dieses Gefühl von, es gibt noch einen Grund mehr, mich zu überfallen. Also ich bin vielleicht nicht ganz so kräftig wie ein Mann. Es gibt einfach hauptsächlich Vergewaltigungen von Frauen an Männern. Das ist ja alles so unterbewusstes Wissen, was man abgespeichert hat, wo man jetzt nicht explizit dran denkt, wenn man im Dunkeln unterwegs ist. Aber das macht ja was mit einem, dass man das weiß.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und na klar, bin ich großer True Crime Fan. Na klar.
Ja, ich habe mich schon mal gefragt, ob meine Angst hier ein bisschen nicht ganz so groß ist wie, also das, was du gerade sagst, ist eigentlich was alle meine Freundinnen haben. Ausnahmslos. Und ich höre gar kein True Crime. Aber ich bin auch ein bisschen naiv, glaube ich. Das muss ich wirklich sagen. Ich glaube, ich bin ein bisschen naiv. Aber ich weiß, dass ich das früher viel, viel stärker hatte. Ich weiß, dass ich das in Lübbecke super stark hatte.
Krass.
Hier in Berlin habe ich das nicht so.
Das hatte ich in Lübbecke nicht so. Das weiß ich noch, dass ich in meiner Jugend und so, wo ich wirklich fahrlässige Sachen gemacht habe, zwischen 16 und 20, würde ich sagen, da hatte ich gar keine Angst. Da habe ich gedacht, die Welt kann mir gar nichts.
Ich fühle mich hier so anonym in Berlin. Irgendwie. Ich habe das Gefühl, es gibt so viele Leute, die sich auf der Straße anschreien. Ich falle da gar nicht auf. Aber es gibt, ich glaube auch, ich habe immer, ich weiß nicht, ganz viele Leute würden genau das Gegenteil sagen. Richtig, richtig viele Leute, die ich kenne, sagen, ich wohne seit einem Jahr in Berlin und mir ist schon das und das passiert.
Toi, toi, toi.
Toi, toi, toi. Ja. Ich wohne irgendwie immer in den Ecken, da ist nicht viel Trubel. Wobei das hat auch gar nichts zu sagen, ne? So jeder Axtmörder wohnt vielleicht auch in Frohtheim und nicht in Berlin-Friedrichshain. Also
ich wohne in der Parallelstraße zu einer riesengroßen Mordgeschichte.
Der
goldene Handschuh, sagt dir das was?
Nee, aber
von Heinz
Sprung. Das hat schon so einen edlen Namen.
Auf jeden Fall in der Parallelstraße hier, da wurden ganz viele Prostituierte ermordet in einem der Häuser.
Oh, crazy. Mhm.
Aber das ist für mich überhaupt gar nicht angsteinflößend. Das ist ewig lange her und das Haus wird häufig besucht. Da werden häufig so Führungen auch dran gemacht und so.
Ja, ich finde es krass. Du weißt ja noch damals auch die Wohnung, die wir gemeinsam in Köln angeguckt haben, wo ich eingezogen bin.
Ja.
Und in der Straße gab es ja auch vor meinem Einzug einen Bombenanschlag, glaube ich, in einem Friseursalon. Ja. Und da gab es mehrere Geschichten schon. Aber ich muss es dir jetzt einfach manchmal sagen, Sam, ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, ich werde vom Glück verfolgt.
Mhm.
Weil du weißt ja auch, wie es war. Wir haben uns beide die Wohnung angeguckt und einige Leute haben gesagt so, okay, ja, willst du da hinziehen? Da stand doch schon das und das in der Zeitung. Und wir so, hä, hier ist richtig geiles Feeling.
Großstadt-Vibe.
Großstadt-Vibe, richtig geil. Und dann bin ich da in eine richtig geile Wohnung gezogen. Ey, Maisonette-Wohnung. Mega groß, Wohnküche, 500 Euro warm für zwei Personen. Also Bombenpreis einfach. Und irgendwie, dann hat noch der Praktikant von unserem Vermieter uns die Wohnung gezeigt. Und dann weiß noch, wie meine Freundin und ich ihn dann so gefragt haben, so, ja, wie siehst du das denn so, dass wir jetzt hier einziehen? Weil irgendwie wurden wir voll oft von der Ecke gewarnt. Und dann hat dieser Praktikant irgendwie, der Cousin des Besitzers war, gesagt, ja, so was soll ich euch sagen? Ich würde meine Freundin hier nicht einziehen lassen.
Ja, das ist schon krass, ey.
Und hat dann irgendwie gesagt, was da so abgeht und was da so für politische Machenschaft. Auf jeden Fall, keine Ahnung, sowas hat mich irgendwie noch nie beunruhigt. Und dann war es sogar so, dass 3 Monate oder 4 Monate später bei uns eingebrochen wurde. Und Sam, was soll ich dir sagen? Da wurde super viel geklaut, aber nichts von mir.
Ja, stimmt, das hast du mir erzählt, nur von der Mitbewohnerin.
Das war so verrückt, von meiner armen Mitbewohnerin, da hat alles Mögliche gefehlt, das MacBook, also wirklich, und ey, wir waren beide wirklich ausgebrannt und hatten wenig Kohle, die ganze Technik, und bis zu meinem Zimmer haben sie es einfach nicht geschafft.
Irre.
Und ich muss dann, da sowas passiert mir richtig häufig, und dann denke ich immer, ich muss jetzt wieder auf Holz klopfen, hoffentlich wird diese Glückssträhne niemals enden.
Ich zünd deine Kerze für dich an.
Vielen Dank. Hast du sonst noch eine Phobie?
Nein, ich will gar nicht mehr darüber sprechen. Irgendwie, es tut mir auch ein bisschen leid. Es sollte gar nicht so sein. Also wir haben über Spinnen
geredet. Aber es ist voll das wichtige Thema. Und ich finde auch, dass alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ob sie nun selbst männlich sind oder gefährlich aussehen oder Freunde oder Brüder oder Väter haben, ich finde, dass diese Info sich verbreiten sollte, dieses, hey, auch wenn ihr nette, liebevolle Männer seid, ihr könnt uns allen einen riesengroßen Gefallen tun, indem ihr einfach nachts hinter einer Frau bisschen langsamer geht und euch zurückfallen lasst. Ihr müsst ja, man muss ja nicht mal, wenn man keinen Bock hat, die Straßenseite wechseln, aber irgendwie so ein Gefühl von Sicherheit vermitteln. Einfach das auf dem Schirm haben. Ich finde, diese Info sollte sich wirklich verbreiten.
Ja, das ist so viel wert, wirklich. Jaco, magst du denn noch einen neuen Zettel ziehen? Oder hattest du jetzt noch was?
Nö. Der Zettel, den ich hier vor mir habe, ist bester und schlechtester Kuss.
Oh, Jaco, da bin ich ja ganz gespannt. Kannst du das so sagen?
Also, ich bin mir natürlich nicht sicher, ob ich jetzt wirklich alles auf dem Schirm habe, was da jemals passiert ist, ne?
Mhm.
Aber ich habe auf jeden Fall was im Kopf.
Erzähl.
Also, ich bin mir nicht sicher. Ich habe das Gefühl, ich habe von meinem ersten Kuss schon mal erzählt, aber ich würde meinen ersten Kuss an dieser Stelle auf jeden Fall als meinen schlechtesten Kuss, den ich jemals hatte, betiteln.
Geil.
Ich hatte danach auch noch schlechte Küsse oder einfach Kusstechniken, die einfach nicht aufeinander abgestimmt werden wollten.
Ich würde gerne einmal ganz kurz von dir beschrieben haben, was ein schlechter Kuss für dich ist.
Also ein schlechter Kuss ist natürlich erstmal alles, was nicht so küsst, wie ich das möchte. Und das kann in verschiedene Richtungen gehen. Was ich nicht gerne mag, sind richtig doll nasse Küsse, also wenn so das ganze untere Gesicht einfach voller Spucke ist. Es gibt Leute, die das sehr leidenschaftlich.
Untere Gesicht, ey. Ii.
Ja, wenn du einfach so denkst, so das Gefühl hast, wenn ich jetzt gleich auf Klo gehe, ist so alles wund. Weißt
ja.
du?
Ja.
Weil das nass und scheuerig war. Am besten noch ein stoppeliger Bart auf der anderen Seite. Aua. Prost, ne? So, das mag ich nicht so gerne. Ich mag es nicht so gerne, wenn die Zunge immer die ganze Zeit rein und raus geht. Rein, raus, rein, raus. Also wenn so dieser leidenschaftliche Teil des Küssens einfach so nonstop, das finde ich sehr erschöpfend.
Ist es, ja.
Und harte Zunge finde ich auch komisch.
Muss ich mir kurz vorstellen. Warte, eine harte Zunge.
Ja, manche Leute, die spannen ihre Zunge so an und dann machen die so Spiele in deinem oder in ihrem Mund und dann ist es so ganz angespannt und dann ist es manchmal so, was mache ich jetzt hier? Ah, okay, drehen wir das jetzt kurz ineinander? Ah, jetzt stupsen wir uns an. Okay, ist das ein Tanz?
Das war mit 20 ein Ding, wo man so ein bisschen zeigen wollte, man ist sexuell unterwegs.
Ja, irgendwie so ein bisschen, als würde man Oralsex im Mund machen.
Ja, ja, absolut. Es ist Oralsex-mäßig. Ne? Mhm.
Aber vielleicht gibt das manchen Menschen auch was. Vielleicht ist das einfach eine Kusstechnik, die
das sind aggressive andere, Pornos gewesen.
Wie für andere irgendwie funktionieren. Mhm. Warte mal, gibt es noch irgendwas?
Maulschiss, Muraga, auf jeden.
Ja, Mundgeruch und sowas, das ist auch echt ein bisschen, das ist, aber ich muss auch sagen, ich habe noch nie jemandem einen Zungenkuss gegeben, der Mundgeruch hatte in dem Moment. Das kann ich nicht, also da muss ich dann ausweichen oder die Situation ausgehen, weil sonst,
vorstellen, dass du so auf das Gesicht zu und dann merkst du, oh, der hat mal Mundgeruch und dann so nach rechts aus.
Das check ich vorher ab. Also jedes Mal in meinem ganzen Leben, bevor ich jemanden geküsst habe, habe ich vorher im Gespräch nah versucht zu riechen, ob der Mundgeruch hat, weil mir das so wichtig ist. Ja, ich habe ganz doll Angst vor Mundgeruch.
Stimmt, das hast du mal irgendwann erzählt, dass du da sehr drauf geachtet hast, auf die Mundhygiene.
Das ist mir super, super wichtig. Ich bin da auch wirklich schlimm ehrlich. Ich glaube, dass mein Freund und ich uns trennen, dann würde er auf jeden Fall mit einem Komplex in die nächste Beziehung gehen und das müsste aufgearbeitet werden, weil ich wirklich hardcore ehrlich bin, wie du stinkst. Geh dir die Zähne putzen. So, das ist das Einzige, wo ich wirklich knallhart bin, wenn es darum geht. Und es tut mir auch manchmal wirklich leid, aber das ist mir ein großes Anliegen.
Aber ist es dann so, dass ihr dann lacht darüber und dann, dass es behoben wird?
Beides. Aber ich habe auch schon Kritik dafür geerntet, dass gesagt wurde, Fräulein, du kannst das hier nicht einfach immer so raushauen, das ist auch manchmal echt verletzend.
Oh,
und
ja.
Da habe ich mich auch schon dafür entschuldigt, weil jeder Mensch hat ja zwischendurch einfach mal Mundgeruch, weil er Hunger hat oder weil er gerade irgendwas gegessen hat, was irgendwie stinkt oder so. Und ich glaube, da war ich auch, ich denke da nicht so drüber nach, aber da musste ich mich auch schon ein paar Mal entschuldigen.
Und dann sind wir schon bei dem Besten. Entschuldigung, ich habe dich gerade unterbrochen.
Nee, gar nicht. Also auf jeden Fall, mein erster Kuss war mein schlechtester Kuss. Ich hatte ganz, ganz tolle, große Vorstellungen daran, wie das Küssen ist. Und dann war das ein harte Zungen-Waschmaschinenkuss, also reinstecken und drehen.
Mhm. Schleudergang, geil.
Und ich war wirklich, ich habe mich so hilflos gefühlt in diesem Moment, weil die Enttäuschung so groß war. Es war so, als würdest du dein ganzes Leben darauf warten, eine Sache endlich erfahren zu können.
Ja.
So, als würdest du immer dir vorstellen, oh, ich würde so gern mal betrunken sein. Und dann bist du betrunken und musst aber direkt kotzen. So war das.
Ja.
Es war so richtig, richtig enttäuschend, wie, oh mein Gott, ich habe gedacht, irgendwas wird ganz toll und jetzt finde ich heraus, dass es niemals toll sein wird. Deswegen würde ich es ihm das Abzeichen des schlechtesten Kusses geben. Und der beste Kuss, würde ich wahrhaftig sagen, war der erste Kuss, den ich mit Kevin hatte. Weil das einfach, man muss dazu sagen, ich glaube, nach drei Jahren der erste Kuss war, nach einer dreijährigen Beziehung der erste Kuss. Jeder weiß ja, wie das ist. Wenn man jahrelang mit jemandem zusammen ist, dann ist man auf den so eingestellt. Und wenn dann ein neuer Körper kommt, dann ist das, es löst sehr viele Hormone aus. würde ich jetzt einfach mal sagen. Mhm. So. Und ja, das war irgendwie, das hat gepasst. So, wir waren on the same page.
War schön.
Auch wenn wir heute mit nach fast 11 Jahren Beziehung, ich manchmal auch beim Küssen merke, dass wir auch manchmal jetzt noch unsicher sind, wo da jetzt welche Zunge hingehört und wie wir das machen. Also das habe ich nach 11 Jahren und nach 32 Jahren Lebenserfahrung habe ich es auch immer noch manchmal.
Ja, aber das ist doch auch vollkommen normal.
Ja, glaube ich, das kann sein, aber das frage ich mich richtig oft. Gibt es so Leute, die so ganz gesettelt sind mit ihrer Kusstechnik, die einfach so genau wissen, was wann wohin gehört und das stimmt alles immer überein?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke da, glaube ich, gar nicht so doll drüber nach.
Ich denke da schon drüber nach. Also es ist dann so, ich würde sagen, wir haben so eine Kusstechnik, wo wir zu 70% die Zunge nicht mit im Spiel haben und zu 30% ja.
Ja, es kommt ja auch auf die Qualität, nicht auf die Quantität.
Genau. Und dann ist immer dieser Moment, ist das jetzt gerade die Sekunde, wo die 30% mit ins Spiel kommen? Oder nicht? Mhm. So, das ist, dieses Stolpern, das habe ich immer noch manchmal, also das stört mich überhaupt gar nicht. Aber ich, immer wenn ich das mache, denke ich darüber nach, wie ist das wohl bei anderen Menschen?
Da muss ich dich jetzt ganz kurz noch was anderes fragen, ne?
Ja.
Das ist aber sehr persönlich und du musst das auch nicht beantworten.
Jetzt bin ich neugierig.
Wie viel Zungenkuss findet im Alltag statt?
Bei uns?
Ja.
Okay, seriously, nur vom Sex.
Seriously, bei uns auch. Also, vielleicht, oh Gott, sehr selten darüber hinaus und im Alltag. Also, dann ist das aber schon alles in eine Richtung gehend.
Ja, bei uns auch.
Okay, das wollte ich kurz fragen, weil ich dachte, wenn ihr jetzt so zwischendurch einfach immer mal so an der Türschwelle steht und rumknutscht, dann...
Nein, das ist bei uns wahrhaftig nicht so. Und ich muss aber sagen, dass mir das manchmal ein bisschen fehlt, weil ich das früher gerade in der Teenie-Zeit mega cool fand. Da war es ja ganz oft so, dass man hatte ja oft so kurze Beziehungen mal, wo man erst seit 3 Wochen zusammen war und dann hat man geknutscht, aber man hat noch nicht mehr gemacht oder man war halt zu Hause und die Eltern waren da und da hätte man jetzt keinen Sex gehabt und dadurch hat man ja voll oft einfach sehr intensiv und lange rumgeknutscht.
Das waren sehr große Vorspiele, die ganz viele Gefühle ausgelöst haben.
Und das fehlt mir wahrhaftig manchmal ein bisschen, aber obwohl ich älter bin, habe ich heutzutage mehr als damals das Gefühl, wenn ich das jetzt mache, dann gehört Sex danach irgendwie dazu. Und dann mache ich das aber nicht, weil ich denke, also obwohl mein Freund da gar nicht so ist, mein Freund hat gar keine Erwartungen an mich, aber trotzdem mache ich mir selber diesen Druck, wenn ich jetzt hier eine Knutscherei anfange, dann lasse ich jetzt hier keinen dann irgendwie so sitzen, weil ich danach vielleicht nicht das Feeling für Sex habe. Mhm. Oder ich habe dann Angst, dass ich danach keinen Bock auf Sex habe, obwohl hier null Druck stattfindet. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Das hatte ich früher nicht so. Da war das selbstverständlich, dass man einfach mal 15 Minuten, 20 oder eine halbe Stunde einfach mal rumgeknutscht hat.
Gerade am Anfang. Ich weiß, dass ich ganz häufig mich damals mit meinem Freund getroffen habe und auch, ich habe ganz lange nicht mit dem geschlafen, weil ich wollte mir erst sicher sein und erst mal nur knutschen und rumfummeln. Und dann bin ich immer gefahren und das war voll die Selbstkontrolle. Es war voll krasse Disziplin, dann zu sagen, nee, ich fahre jetzt nochmal wieder nach Hause. Aber das war für mich irgendwie so ein, keine Ahnung, das habe ich mir selber so ausgesucht zu dem Zeitpunkt. Ja, aber dann irgendwann in einer Beziehung lässt das nach irgendwie. Das ist tatsächlich ein bisschen so.
Eigentlich schade. Vielleicht mache ich mal ein Knutschdate aus.
Ich glaube, das kann man machen. Man muss das einfach initiieren. Ich weiß, ich habe das einmal im Winter gemacht. Das ist sehr gut angekommen.
Ich glaube auch, mein Freund wird sich drüber freuen. Ja, meine Frage an dich wäre, was war denn dein bester und schlechtester Kuss?
Das war quasi ein Vorher-Nachher-Effekt. Also ich sage, dass zwischen 16 und 20, da habe ich mit vielen verschiedenen jungen Männern rumgeknutscht. Da war alles nicht so wahnsinnig berauschend. Würde ich jetzt einfach mal so sagen, aber dann hatte ich mit einem etwas, da war ich richtig schockiert. Weil den fand ich ziemlich gut und dann hat er mich geküsst und dann dachte ich so, oh fuck, das passt gar nicht. Oh, nee, was ist
und
denn?
Und der Sparkle is gone.
Ja, der Sparkle is gone. Was ist das? Das ist hier kein Sport, den du mit mir betreibst. Das will ich nicht. Es hat sich einfach,
Weißt du, ich finde, ein Kuss, der sollte einen öffnen, der sollte irgendwie gute Gefühle auslösen und du solltest nicht verkrampfen und sagen, oh mein Gott, geh weg.
Ja.
Und natürlich habe ich das irgendwie eine gewisse Zeit irgendwie mir angeguckt und ich habe den auch, glaube ich, danach noch 2-3 Mal geküsst, aber dann musste der ins Ausland oder der ist, irgendwie hat ein Auslandssemester irgendwo gemacht und dann dachte ich, okay, das Problem hat sich von alleine erledigt, geil. Und dann ist er mal wiedergekommen und dann hat sich das doch nochmal ergeben und er hat geübt in dem Auslandsjahr und das war sehr gut, weil das war, ich war auf ganz Schlechtes eingestellt. Und da muss eine Frau gewesen sein, die hat ihm wirklich Schritt für Schritt erklärt, wie das funktioniert. Und da komme ich jetzt hin. Vielleicht sollte man halt auch einfach mal ein Feedback geben und sagen, ey, sorry, aber das ist gerade an der Stelle ein bisschen zu viel Zunge. Oder irgendwie was sagen, weil woher sollen die es denn wissen auch, weißt du?
Ist es voll so. Ich glaube, also der Typ, von dem ich eben erzählt habe, dem habe ich das später im betrunkenen Zustand auch mal gesagt, dass er gar nicht küssen kann.
Oha, echt?
Ja, und dann hat er gesagt, was mache ich denn falsch? Und dann ist wirklich an diesem Abend eine Knutscherei zwischen uns beiden entstanden, wo ich ihm gezeigt habe, wie das nicht mehr ganz so unangenehm vielleicht für die andere Seite ist. Und wir hatten aber auch eine sehr freundschaftliche Basis. Mein Gott, ich fühle mich, als würde ich aus den 68ern erzählen. Ich kann mir das gerade gar nicht vorstellen. Ich bin betrunken in einem Partykeller und bringe jemandem das Küssen bei, an dem ich kein Interesse habe. Es ist so völlig, so weit weg von meiner aktuellen Realität. Und du hast recht. Ich glaube, sowas ist gut. Ich denke, wenn man selbst jemand ist, den das total verletzen würde, wo das mitten ins Ego treffen würde, und das wäre bei mir so, dann ist es so schwer, das über die Lippen zu bringen, weil man weiß, wie es einen selbst treffen würde. Aber ich glaube, ganz viele Menschen würde das gar nicht so treffen. Die würden, also gerade auch so, ich will jetzt nicht unterscheiden. Es wird bestimmt auch viele Männer verunsichern, aber ich denke, dass auch gerade viele Männer da dankbar Fragen stellen würden.
Ja, Mann, weil ein guter Kuss, ne? Der kann ja Schleusen öffnen, der kann ja Wege öffnen, der macht dich ja so körperlich richtig schön locker. Also es gibt wirklich so Küsse, an die kann ich mich zurückerinnern, wo ich weiß, da kommt so ein Sparkle zurück, da kommt eine Hotness zurück, weil der so schön war, der Kuss.
Das ist das Beste, wenn du so merkst, die direkte Nervenbahnverbindung von deinem Mund zu deiner Vagina.
Ja.
Dass du so, die du im Alltag niemals merkst. Egal, was du isst, was du mit deinem Mund machst und dann küsst dich jemand und auf einmal spürst du die komplette Straße durch den Körper durch. Ist das nicht verrückt?
Das finde ich richtig schön. Das finde ich richtig schön. Und so sollte der perfekte Kuss sein, meiner Meinung nach.
Ja, ist es auch, also war das dann auch so wie der perfekte Kuss, weil du niedrige Erwartungen hattest und dann positiv überrascht wurdest?
Na klar, ich habe sofort gedacht, okay, können wir jetzt ausziehen? So war
Wahnsinn.
Das.
Ey, ja, also ich glaube, dieses niedrige Erwartungen haben, das ist auch einfach eine feine Sache, ne?
Ja, voll. Aber ich glaube auch, dass man sich sehr gut eingrooven kann. Also es ist total schwer, glaube ich, und utopisch zu glauben, dass es direkt von Anfang an hundertprozentig vibet. Das kann 10, 15 Mal, das kann auch 30 Mal ausprobiert werden. Und vielleicht kommt dann erst das gewisse Etwas. Aber ich glaube auch, dass es einfach Leute gibt, die kusstechnisch halt überhaupt gar nicht zusammenpassen. Wenn da halt so eine Propellermaschine ist und jemand, der halt extrem wenig und nur zart die Zunge einsetzt. Keine Ahnung.
Ja, ich glaube, dass am Ende auch die Propellermenschen, die werden sich treffen. Ich glaube, die gibt's auf beiden Seiten.
Ja.
Na, ich sehe das auch manchmal im Trash-TV, im Reality-TV. Da sehe ich manchmal Propeller, du, da denke ich, puh, oh, das, danke für den Zoom, RTL.
Du, das hatte ich erst diese Woche bei Love Island. Da habe ich mir nur gedacht, ey, scheiße, Mann, die Arme, der kann gar nicht küssen.
Wer war das? Ich will es jetzt wissen.
Das war entweder Adriano oder Amadou. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wer. Nee, Adriano war das. Als der Bianca geküsst hat, da habe ich nur gedacht, nee, hör auf. Ach,
das habe ich nicht gesehen.
Das war mir zu dolle und der hat die so gegrapscht und so seinen Mund so richtig drauf gepresst. Ich dachte, oh, Gere Lippenwender, ich weiß, wenn du noch mehr Dollar drückst.
Ah, das muss ich dir ja sowieso sagen, ne, dass ich da ganz, wenn ich das manchmal gucke, da fällt mir auf, wie schnell Menschen andere Menschen anfassen. Auch, also
ganz oft, wenn die Leute sich da kennenlernen und die Frauen sind ja oft sehr, also es ist ja sehr warm da, die sind knapp bekleidet. Und wie oft da schon im ersten Gespräch die Hand vom Mann auf dem Oberschenkel von der Frau liegt. Wenn ich das sehe, da kriege ich richtig Bauchschmerzen. Ne?
Ich finde es auch zu schnell, viel zu schnell.
Das ist, wenn ich mir das vorstelle, ich habe gerade jemanden kennengelernt vor einer Stunde und der redet mit mir und redet zwar nett mit mir und hat aber, streichelt meinen Oberschenkel oder mein Bein, oh, da zieht sich in mir alles zusammen, ey, da wäre ich gleich raus, da würde ich sagen, ey, Boy, tut mir leid, aber das musst du woanders machen.
Ich finde Streicheln auch schwierig. Ich habe es auch genau bei
der... Ungefragt vor allen Dingen.
Ja, genau, und... Alleine einen Arm streicheln. Okay, da war die Situation, okay, trashy, wie ist vielleicht echt nicht so vielleicht sollte ich mir nicht immer angucken, weil es so viel zu denken anregt. Aber der Typ hat die ganze Zeit ihren Oberarm gestreichelt und ich habe das beobachtet und dachte, das wird mich so aggressiv machen, wie der die ganze Zeit streichelt. Und dann sagt sie, ich will das nicht. Und dann meinte er so, wieso nicht? Und dann küsst er sie.
Du meinst hier Greta und Finn?
Ja, da dachte ich nur so,
ja,
halt
stimmt,
deinen
da hat
Maul,
sie gesagt, Junge. Da hat sie gesagt, nein, ich möchte nicht küssen und dann hat er sie ja trotzdem geküsst, ne? Da war ich auch ein bisschen sauer.
Ja, und vorher die ganze Zeit so penetrant gestreichelt, wo ich schon gedacht habe, Alter, gleich ist sie wund an der Stelle.
Ja, ich glaube, dass das Problem ist und ich kenne das auch aus meiner Beziehung. Bei uns ist es nämlich, es gibt ja diese, ich ne, so schön diese Unterteilung in diese Sprachen der Liebe und ganz viele Leute sprechen dieses Zärtlichkeit, dieses Berühren. Die wollen als aus Dankbarkeit immer in den Arm genommen werden oder einen Kuss kriegen oder gestreichelt werden. Und mein Freund hat es auch. Also mein Freund möchte eigentlich den ganzen Tag angegrapscht werden. Und er macht das bei mir auch ganz oft, um mir was Gutes zu tun. Und ich mag das aber nicht. Also wenn ich danach frage, dann ja. Aber wenn ich so zum Beispiel konzentriert irgendwie einen Film gucke und dann streichelt jemand immer so meinen Unterarm hoch und runter, das macht mich ganz nervös.
Ich mag es auch nicht.
Und eine Freundin von mir hat dann letztens gesagt, wirklich, oh mein Gott, das ist das Schönste, was ich mir vorstellen kann, dass jemand ungefragt einfach so eine Stelle von mir hoch und runter streichelt, dann fühle ich mich so geliebt und geborgen. Da habe ich gedacht, krass, wahrscheinlich, wenn man das selber so liebt, dann handelt man wahrscheinlich so, um dem anderen was Gutes zu tun und weiß manchmal gar nicht, dass der das vielleicht als unangenehm empfinden könnte. Vielleicht ist es auch so bei diesen Leuten bei Love Island, die Männer denken so, boah, ich würde so gerne gestreichelt und angefasst werden, dann streichle ich mal ihr Bein und da sitzt vielleicht eine Frau, die denkt, ey Brudi, was macht deine fucking Hand auf meinem Oberschenkel?
Ja, weg damit, ciao.
Ja, wir Menschen sind echt unterschiedlich. Frage an dich, möchtest du noch einen Zettel ziehen oder bist du leer gequatscht?
Ich guck nochmal, ich zieh mal noch einen, okay? Konkurrenzdenken.
Ja, okay. Wie kommen wir da denn jetzt rein?
Da haben wir neulich mal drüber telefoniert. Und ich glaube, da habe ich dir zu dir mal gesagt, weil mich das beschäftigt hat. Und ich glaube, Konkurrenz beschäftigt jeden von uns irgendwann mal. Sei es in der Schule, im Studium, mit der Nachbarin, mit der Schwester. Mit irgendwem hat man einen kurzen Konkurrenzgedanken. Und wenn es, ja, eine Arbeitskollegin ist. Und ganz häufig habe ich es nicht so richtig zuordnen können und irgendwann ist mir, glaube ich, dieses oder letztes Jahr so ein bisschen der Groschen gefallen. Und zwar kommt ein Konkurrenzdenken bei mir extrem auf, wenn die Person mir zu ähnlich ist oder mir zu nahestehend ist. Also wenn ich zu viele Parallelen sehe, dass ich dann denke, ach, das könnte auch ich sein oder
ja.
So in der Perspektive, weißt du, wie ich meine?
Voll. Es gibt ja verschiedene menschliche Bedürfnisse und ein menschliches Bedürfnis ist ja Verbundenheit, aber auch genau das Gegenteil und zwar herausstechen. Und ich glaube, manchmal gibt es einfach Situationen, da hat man das Bedürfnis, verbunden zu sein und dazuzugehören. Aber besonders, glaube ich, wenn man sich zum Beispiel selbstständig macht oder irgendwas macht, um dieses Bedürfnis nach Herausstechen mit etwas, mit einem Talent, mit etwas, wo man stolz drauf ist, wenn man damit so glänzen will für sich selbst und dann kommt jemand, der macht dasselbe wie du, der ist wie du, dann kannst du dieses Bedürfnis nicht erfüllt bekommen.
Genau, oder strebt Ähnliches an wie du.
Genau, genau. Und dann ist es auf einmal so, dann fühlst du dich auf einmal nicht verbunden, weil du hast jetzt nicht irgendwie gegoogelt und hast eine Community gefunden, wo du was von lernen kannst, um dich in deinem Umfeld damit so ein bisschen zu beweisen vielleicht und dich zu zeigen, sondern vielleicht eine Person, die metaphorisch gesehen gerade neben dir steht, macht einfach so dasselbe wie du oder ist, das ist schon, das kann schon ein ekliges Gefühl auslösen.
Das kann voll das eklige Gefühl auslösen, aber irgendwie, und das ist jetzt, das spricht jetzt aus meiner Weisheit heraus, weil ich schon 31 Jahre alt bin, wenn man das denkt, dann kann das auch sein, dass das an einem gewissen Zeitpunkt so ist oder eine gewisse Zeit lang so ist und dass man sich vielleicht sehr ähnlich ist auf egal welchem Weg. Aber am Ende trennt man sich wieder, weil man dann wieder sein eigenes Ding macht. Also wenn ich dieses Konkurrenzgefühl habe, weiß ich, ja, das ist jetzt in diesem Moment so, aber ich weiß, in 1-2 Monaten hat sich das getrennt und dann ist das nicht mehr so. Weil jeder nochmal sich selber, seine Identität, seine Persönlichkeit damit einbringt, verfolgt und dann am Ende wird's doch wieder ein bisschen anders. Ich hatte damals während nach meinem Abschluss tierische Angst, keinen Job zu finden, weil total viele gute Menschen mit mir zusammen Abschluss gemacht haben und sich natürlich auf ähnliche Stellen beworben haben. Und das war für mich eine Katastrophe. Ich habe gedacht, scheiße, ich kann doch da niemals rausstechen. Aber man ist ja so individuell und man passt dann wieder auf diese Stelle ganz anders als die Person. Und dass sich das am Ende dann doch alles wieder verflüchtigt, sage ich jetzt mal. Und dieser Gedanke eigentlich Humbug war.
Das ist ja auch eigentlich die schlimmste Situation, die man sich jetzt so in dieser Hinsicht vorstellen kann in Bezug auf dieses Thema. Du warst in einem Jahrgang, du fühlst dich voll verbunden mit allen, das ist deine Gang, das ist deine Crew und jetzt geht's aber auf einmal nicht mehr darum, dass ihr zusammen etwas rockt, jetzt seid ihr Konkurrenten und KonkurrentInnen. Das ist einfach schwierig. Das ist nicht leicht, das ist schwierig, auf jeden Fall.
Und ganz oft ist es auch nochmal so ein persönliches Gespräch, das man mit sich führen muss, finde ich. Einmal nochmal kurz dass ich meine Stärken nochmal kurz irgendwie aufschreiben musste, was ich auch möchte. Und dass man sich nicht mehr nur vergleicht, sondern einfach den Fokus lenkt auf das, was man gut kann und wer man sein möchte oder wer man ist und wohin man will. Dass man das dann mehr in den Fokus rückt, als sich zu vergleichen.
Ja, ich glaube auch, also was ich ganz lange, ich kenne dieses Konkurrenzgefühl auch, ich hatte das auch hier oder da mal in meinem Leben und was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, ich habe ganz oft versucht, das zu ignorieren, also mir einzureden, du musst es nicht fühlen, das ist falsch, das zu fühlen, das hat nie funktioniert.
Ja.
Das hat nie funktioniert, weil das bleibt unterschwellig immer da, das ist so ein ekliges Gefühl bei mir in der Brust und auch wenn ich es wegignoriere im Kopf, es ist da im Körper.
Mhm.
Und was mir auch immer voll geholfen hat, ist, sich wirklich zu fragen, was wünsche ich mir jetzt gerade? Will ich mich abheben? Ist gerade das Problem, dass ich mich durch diese Person, mit der ich wo ich diese Konkurrenz spüre, dass ich mich auf einmal nicht mehr fühle, als ob ich etwas Individuelles tue? Okay, dann überleg deine Richtung. Was kannst du anderes machen? Wenn es dich schmerzt, denselben Weg zu gehen, weil jetzt hast du gerade das Bedürfnis nach Individualität, dann mach was anderes oder ändere eine Kleinigkeit ab. Den Tipp hast du mir auch mal gegeben, so, du musst was anderes machen als Person XY.
Mhm.
Und das hat mir auf jeden Fall geholfen. Oder halt wirklich zu überlegen, spüre ich diesen Konkurrenzkampf wirklich, weil ich individuell sein will? Oder ist das vielleicht ein Freund oder eine Freundin von mir und bei uns stimmt was nicht so ganz, weil manchmal fehlt auch so Verbundenheit. Weißt du, so manchmal, wenn du dich von jemandem nicht geliebt fühlst, dann gönnst du ihm auch nichts, weil er hat ja deine Liebe nicht erwidert oder sowas. Weißt du?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Das ist ja auch manchmal irgendwie so, dass man dann gesehen werden will oder so. Das hatte ich auch schon. Aber es ist, Konkurrenz ist ein ekliges Gefühl. Also das kann ich echt gar nicht ab. Das will ich auch gar nicht in meinem Leben haben.
Kannst du das aussprechen?
Also was meinst du?
Ich habe, glaube ich, gerade darüber nachgedacht, wenn ich jetzt mit einer direkten Person, ich habe mich jetzt nochmal in diese Bewerbungssituation zurückversetzt, von damals. Und mit meinem heutigen Wissen und mit dem, was ich jetzt denke, habe ich das Gefühl, dass ich es aussprechen könnte und sagen könnte, oh Gott, keine Ahnung, Lisa, ich habe irgendwie gerade voll das komische Konkurrenzgefühl und es ist ganz ekelhaft, fühlt sich das an. Weißt du, was ich meine? Und ich will aber nicht, dass das zwischen uns stattfindet. Weißt du, wie ich meine? Wenn man auf so einer Verbundenheitsebene ist.
Voll. Ich glaube, dass das Allerbeste ist, was man machen kann. Dazu gehört für jemanden wie mich eine Riesenportion Mut. Allein wenn ich mir das vorstelle, kriege ich schwitzige Hände.
Mhm.
Aber ich glaube, dass du damit den Knoten komplett lösen kannst.
Glaube ich auch.
Weil dann nämlich die andere Person, also das ist ja nichts Ekliges, was dir mitgeteilt wird. Das ist so, das klingt jetzt blöd, aber wenn jemand sich ein bisschen von dir und deiner Arbeit bedroht fühlt, heißt das schon mal, dass er schon mal das, was du machst, ernst nimmt und gut findet.
Ja.
Also es ist, auch wenn es ein ekliges Gefühl bei dir ist, auch ein kleines Kompliment an das, was du machst. Und er öffnet sich dir und zeigt gleichzeitig noch, ich will aber nicht, dass unsere Beziehung kaputt geht und ich will voll irgendwie mit dir sprechen. Boah, ich würde mich freuen, wenn jemand das offen zu mir sagen würde. Ich würde es richtig nice finden, weil ich glaube, nach so einem Gespräch geht's allen besser.
Absolut. Und vor allem kann man dann ja auch nochmal gemeinsam vielleicht die Köpfe zusammenstecken und sagen, ach du, ich habe das ja ganz anders gemeint oder ich verfolge eigentlich den und den Plan tief im Inneren. Und dann hat sich dieses Problemchen im Prinzip von selbst aufgelöst. Dass man daraus vielleicht eine Stärke entwickeln kann sogar.
Voll. Und ich glaube, da kann man auch überrascht werden, wie andere Leute einen sehen. Das ist mir nämlich auch schon oft aufgefallen, dass ich zum Beispiel irgendwas, was ich gemacht habe, so ganz klein gesehen habe.
Mhm.
Und dann sagt mir jemand anders erstmal, wie er mich sieht. Und dann ist man so total überrascht.
Ja, also
ich finde, es war sehr weise auch jetzt gerade von uns.
Ja, aber das ist trotzdem etwas, was wir vor kurzem auch erst noch irgendwie, was ich mit dir viel beredet habe, wo wir drüber gesprochen haben zum Beispiel auch und wo der Austausch so gut ist, so gut uns getan hat auch, dass das voll gut ist, dass das an der Stelle jetzt rausgeht und dass es noch gar nicht so weit entfernt ist, weißt du? Das ist nicht so,
ja, das ist
16,
das ist wirklich Work in Progress.
Ja, und das ist ganz normal, das zu fühlen, glaube ich. Es ist super normal, sich bedroht zu fühlen und Angst zu haben und irgendwie ja hin und wieder damit konfrontiert zu werden.
Da kann man auf jeden Fall viel über sich lernen und ausprobieren.
Tauscht euch aus. Das ist auf jeden Fall super wichtig. Und wenn ich mit der konkurrierenden Person, dann vielleicht nochmal mit einer anderen Person, die euch diesen Schuh vielleicht ziehen kann, nehmen kann, wie heißt das?
Schuh ausziehen kann. Du fragst hier die Person, die niemals ein gerades Sprichwort auf die Reihe kriegt.
Genau, die eine, also einfach eine Person, die vielleicht euch die Angst nehmen kann und die das nochmal aus einer anderen Perspektive sieht und sagt, hä, aber warum denkst du das? Ihr seid grundverschieden. Das passt überhaupt nicht. Du brauchst das gar nicht denken. Vielleicht bringt das auch was.
Das stimmt. So ein Gespräch hatte ich auch letztens mit Nisi wahrhaftig, wo sie mir auch so eine Meinung gesagt hat über ein Projekt, was ich mache und ein Projekt, was eine andere Person macht, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, das macht keinen Sinn mehr, dass ich das überhaupt alles mache, weil das gibt's ja quasi schon. Und dann hat sie mir so ihre Sichtweise darauf gesehen, gesagt und es war so eye-opening für mich, dass eine Sache, die ich als, zwei Sachen, die ich komplett als ein und dasselbe sehe, eine andere Person als grundverschieden ansieht.
Witzig, ja.
Ne?
Mhm.
Ja, nicht alles, was man glaubt, ist auch wahr.
Das stimmt. Und selbst wenn das total gleiche Projekte sind, da muss ich jetzt irgendwie so dran denken, es gibt ja auch nicht nur einen italienischen Koch oder Köchin, es gibt nicht nur ein blondes Model, es gibt es gibt super viele Parallelen und jeder ist dann ja doch wieder individuell und das, was am Ende dabei rauskommt.
Ich glaube, es hat so ein bisschen was damit zu tun, womit startet man? Will ich das machen, um mich abzuheben oder weil ich da, also man, es kann ja zum Beispiel sein, dass du zum Beispiel mit Yoga anfängst, weil du dich ein bisschen abheben willst, weil um dich rum das niemand macht. Es kann aber auch sein, dass du mit Yoga anfängst, weil du voll Bock hast, wo dazuzugehören und im Yoga-Club dabei zu sein. Es gibt ja so unterschiedliche Gründe, warum man was macht, ne? Und ich glaube, wenn man diesen krassen Wunsch nach Selbstverwirklichung hat und irgendwie rausstechen und individuell sein, diese Phasen hat man ja, auch besonders in der Gründungsphase zum Beispiel, ne? Dann kann das schnell mal passieren, dieses Konkurrenzgedanken. Wenn man aber gerade sagt, oh, ich fühle mich so einsam, ich will dazugehören, dann freut man sich vielleicht sogar, wenn man ganz viele andere UnternehmerInnen findet, die was Ähnliches machen wie man selbst. Kommt, glaube ich, immer ein bisschen drauf an, welche Schiene man gerade so
voll
braucht.
Ja, richtig. Ja? Ich finde, das ist ein guter Abschluss gewesen für die Folge.
Finde ich auch. Ich finde, es war ein Jack-und-Sam-Abschluss.
Ja, voll.
so ein sicherer Hafen, dass wir auch wirklich ein ausgewachsener Bildungspodcast sind.
Absolut. Ah, Jaco, schön.
Schön war es mal wieder mit dir. Und was ich nach langer Zeit mal wieder sagen wollte, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast teilt, wenn ihr uns bei Apple Podcast eine Bewertung gibt oder uns auf Spotify oder Apple Podcast abonniert, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn eine neue Folge online geht.
Das würde uns sehr freuen, ja. Das ist eine tolle Sache. Ja,
gut, Sam, dann war das sehr schön.
Ich wünsche allen eine wunderbare Woche.
Und sage, mach's gut.
Ciao.
Tschüssi.